Also ich muss sagen, ich freue mich riesig, dass wir Weihnachtsgottesdienst feiern dürfen und ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid. Das ist so schön. Wir wussten nicht, was wir heute erwarten können, denn es schließlich ist Weihnachten auch Familienzeit und gerade der 26. ist oft in vielen Familien der Moment, wo man sich trifft. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir Weihnachten feiern. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir heute da sind. Denn was Heini gesagt hat, das treffe auch ich in der Presse immer wieder an, irgendwelche Artikel, die irgendetwas schreiben, was mir auch zu denken gibt. Und so habe ich erst gestern im Appenzeller Tagblatt einen Artikel unter der Rubrik Ratgeber gelesen mit der Frage, soll ich meiner Tochter Unwahres vom Christkind erzählen? Soll ich meiner Tochter Unwahres vom Christkind erzählen? Und der Ratgeber, das ist ein Psychologe, er hat dann gesagt, so ungefähr, ich zitiere das frei oder sehr frei, ich fasse das zusammen, er hat dann gesagt, dass die Weihnachtsgeschichte halt, ja, ist halt wie ein Märchen und so und es hat etwas Magisches und ja, alles, was da ist, es hat Erziehungswert, das hat es, so hat er das rübergebracht, aber Sie wissen ja selber, hat er so geantwortet, die Ernüchterung wird ja dann kommen, wenn man sieht, dass es eben nicht wahr ist und so weiter. Und ich denke, das hat ganz gut gepasst auch für mich und für das, was ich vorgehabt habe zu predigen. Denn mein Titel dieser Predigt lautet ein Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte. Und ich bin glücklich darüber. Und ich lese den anderen Bericht aus Lukas 2 und zwar ab Vers 8. Lukas 2, ab Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden, in den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Und sie, als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kindlein zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott über alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden ist. Die Weihnachtsgeschichte, das ist mein erster Punkt, ist historisch treffend. Wir haben jetzt zwei Berichte gehört. Einer hat Heini gelesen, einer habe ich gelesen. Das sind zwei Berichte in der Bibel. Es gibt auch im Johannesevangelium noch ein paar Verse über die Art, wie Christus in diese Welt gekommen ist. Aber das sind die Hauptberichte, die wir haben und aus denen wir über die Jahrhunderte oder vielleicht waren es auch nur Jahrzehnte diese eine Weihnachtsgeschichte geschmiedet haben, indem wir diese zwei Berichte zusammengebracht haben. Und die Weihnachtsgeschichte mit den Hirten, mit Maria und Josef, die die Herberge suchten und dann Jesus, der in einem Stall auf die Welt gekommen ist und dann die drei Weisen, die gekommen sind, nachdem die Hirten zuerst bei Maria und Josef gewesen sind, sind die Weisen gekommen, dieser Stern von Bethlehem und all diese Geschichte, die stammt aus diesen zwei Berichten. Wir haben das zusammengebracht und diese Geschichte, sie ist gut. Sie hat unsere Kultur geprägt. Sie hat unsere Religion geprägt. Natürlich hat sie auch unseren Glauben geprägt. Und ganz klar und ganz eindeutig hat sie Weihnachten geprägt, oder? Wer von euch hat schon alles in so einem Krippenspiel mitgespielt? Früher vielleicht. Oder wer hat, ja genau, da sind Hände schon oben. Ne? Und wer hat schon alles die Weihnachtsgeschichte erzählt oder erzählt bekommen? Und ja, es stimmt. Wir haben vielleicht auch ein paar Dinge dazugefügt im Erzählen der Weihnachtsgeschichte. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber wenn ich an Maria denke und wie sie in der Herberge Nummer 26 oder wie viele es dann waren, immer nochmals abgewiesen worden ist, dann tut mir das immer noch weh, oder? Und so ist es auch mit den drei Königen. In der Bibel steht schlicht, da waren Weise aus dem Morgenland. Aber wir haben drei Könige daraus gemacht. Und wir kennen sogar ihre Namen. Aber das spielt keine Rolle. Das dürfen wir auch. Denn es ist eine Geschichte und eine Geschichte braucht auch eine gewisse Dramaturgie, um sie erzählen zu können. Und ja, es lässt auch Spielraum, denn die Schrift ist sehr, sehr nüchtern. Und das ist richtig so. Die Schrift, sie bringt die Fakten. Und das Entscheidende an dieser Weihnachtsgeschichte ist das, außer den Liedern ist die Weihnachtsgeschichte das Einzige, was den Inhalt von Weihnachten wirklich transportiert. Der Christbaum tut das nur symbolisch, der Adventskranz tut das nur symbolisch. Alles tut es nur symbolisch, aber die Weihnachtsgeschichte bringt den Inhalt wörtlich in Erzählform rüber zu uns Menschen. Und wir müssen, wir dürfen, wir sollen das hören. Und wenn ich sage, ein Faktencheck, dann möchte ich eben diese Weihnachtsgeschichte nicht vom Standpunkt, ist sie ein Märchen? Oder einfach nur eine gute Geschichte anschauen, sondern da möchte ich sie von der historischen Sicht her beleuchten und schauen, was gibt uns da eben auch die Geschichtswissenschaft mit. Und wenn wir uns diese beiden Teile zuerst vielleicht Lukas anschauen, dann sehen wir Lukas, der ist nicht so problematisch. Die Geschichte mit den Hirten, das ist kein Problem, oder? Das hat sich so abgespielt, das kennt man von vielen Völkern. Da sind die Hirten auf dem Feld, die weiden ihre Schafe und sie sind nachts im Orient auch draußen, es sei denn wirklich Dezember und wirklich einmal ganz kalt. Aber das hat sich so abgespielt. Die Sache mit den Engeln, die da dann auf das Tapet treten, ich glaube, das bleibt einfach eine Glaubenssache. Und das ist mit all diesen übernatürlichen Dingen halt der Fall. Soll man glauben? Darf man glauben? Außer man hat vielleicht die Engel selber erlebt, dann ist es auch noch etwas anderes, dann hat es noch mehr Fundament auch. Aber ja, genau, so diese Sache ist nicht ein großes Problem. Aber wenn wir den Bericht aus Matthäus anschauen, dann sehen wir bereits zuerst, wir haben diesen Stern von Bethlehem. Und gerade über diesen Stern hat dieser Psychologe geschrieben, ja, es ist halt ein bisschen Magie und ohne GPS finden sie so den Weg, oder? Aber dieser Stern, da gibt es mehrere Theorien darüber, was dieser Stern gewesen sein könnte. Und ich habe auch letztes Jahr kurz darüber gesprochen, es könnte eine Supernova gewesen sein oder ein Komet, aber die wahrscheinlichste Variante, und ich glaube, das ist dies ziemlich treffend, war dann doch eine große oder sogenannte größte Konjunktion. Eine Konjunktion ist das Zusammentreffen von zwei Planeten unseres Sonnensystems. Also von uns, von der Erde aus gesehen. Die treffen natürlich nicht richtig zusammen, aber wenn wir schauen, dann sehen wir die Sterne oder die Planeten, wie sie sich langsam auf ihrer Umlaufbahn begegnen, zusammenkommen. Und in dem Moment, wo sie von unserer Sicht her zusammentreffen, beginnen sie ganz anders ihr Licht zu verbreiten, also das, was sie zurückstrahlen. Wir sehen das hier. Das ist eine große Konjunktion. Ich nehme an, sie ist 2020 aufgenommen worden, zwischen Jupiter und Saturn, und um diese zwei Planeten geht es auch. Der helle Stern ist die Konjunktion. Und jetzt im Jahr 7 vor Christus sind diese zwei Planeten dreimal, und deshalb ist es eine große Konjunktion, dreimal zusammengetroffen, sichtbar oder aus unserer Sicht, wenn wir auf der Erde stehen. Okay? Und es hat dreimal Zeiten gegeben, in wenigen Monaten, wo dieser helle Stern immer wieder aufgeleuchtet hat. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Am 12. November, 7 vor Christus, kommt noch ein sogenannter Zodiakalkegel dazu. Das ist eine Lichterscheinung, dieser Kegel, eine Lichterscheinung, der auch auf einen Punkt zeigen kann. Und der kommt dazu. Und der Stern, der steht, also diese Konjunktion, die steht an der Spitze dieses Kegels, dieses Lichtkegels. Das ist ein anderes Phänomen, aber die zwei sind zusammengekommen. Und für einmal, wenn ich das so anschaue, dann denke ich, doch, so stelle ich mir den Weihnachtsstern schon vor. Das könnte er gewesen sein. Hundertprozentig sind wir nicht, aber er könnte es gewesen sein. Aber gehen wir weiter. Wie wahrscheinlich ist es, dass da Gelehrte, denn diese Weisen, die da gekommen sind, das waren ernstzunehmende Wissenschaftler dazumal, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass Gelehrte sich auf den Weg machen, weil sie in den Sternen irgendetwas entdecken und eine so weite Reise tun, wie sie das offensichtlich zu Weihnachten getan haben? Nun, Gott sei Dank, haben wir eben auch außerbiblische Berichte. Und es gibt einen solchen außerbiblischen Bericht über den Besuch von Weisen aus dem Zweistromland, also von Babylon, und zwar in Neapel. Im Jahr 66 nach Christus haben Weise aus Babylon, und sie haben ihren König mitgenommen, Trinidates hieß der, und sie haben ihn mitgenommen und sie haben dort in Neapel, nicht in Rom, in Neapel, haben sie Kaiser Nero getroffen und haben Kaiser Nero gehuldigt. Und die Berichte ähneln sich wirklich sehr stark. Der Bericht aus Matthäus und der Bericht, den wir haben, außerbiblisch über dieses Treffen her. Und nun sind natürlich auch einige Gelehrte auf die Idee gekommen zu sagen, ja, Matthäus hat das einfach abgeschrieben, oder? Aber das ist nicht so, denn das Matthäus-Evangelium ist im Jahr 66 schon fertig gewesen. Also davon darf man ausgehen und insofern ist Matthäus zuerst. Er ist das Original und es liegt also kein Abschreiben vor, sondern es ist also so, dass Matthäus eine Begebenheit schildert, und zwar eine, die auf jeden Fall möglich ist, denn wir haben einen zweiten Zeugen für so etwas, einen anderen außerbiblischen Bericht. Ich habe letzten Sonntag ganz kurz darüber gesprochen, wie das mit König Herodes und mit dieser Sache mit dem Kindermord in Bethlehem gewesen ist. Und ich habe erzählt oder gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man Herodes so etwas zutrauen darf. Denn Herodes der Große, er war ein König, der sehr eifersüchtig auf seine Macht geachtet hat und der gerade in diesem Jahr 7 vor Christus, wo jetzt das Ganze wahrscheinlich stattgefunden hat, zwei seiner Söhne umgebracht oder eben hinrichten lassen hat. Herodes hat im Ganzen drei seiner Söhne hinrichten lassen und eine seiner Ehefrauen. Das ist historisch bestätigt. Also es zeigt etwas über den Charakter. Und die Reaktion, die wir dann feststellen, wenn wir Matthäus lesen und sehen, wie die Weisen kommen, und die kommen zu Herodes, oder? Die kommen zu Herodes und sagen, wo ist dieser König von Judäa oder der König der Juden? Und die Reaktion des Herodes, er schaltet sofort. Und er möchte seine Macht erhalten. So, es ist eigentlich wirklich genauso, wie wir Herodes aus der Geschichte kennen. Also auch das spricht dafür, dass es eben passt. Etwas, was wir uns fragen müssen, ist, passen denn diese zwei Berichte überhaupt zusammen? Oder widerspricht sich vielleicht Matthäus und Lukas? Und es gibt ein einziger Punkt, der zuerst den Anschein weckt, als ob sie sich widersprechen. Und das ist in Matthäus 1, Vers 12. Dort heißt es, dass die Weisen gekommen sind und vor dem Haus stehen, in dem Maria, Josef und das Christkind sind. Haus. Aber in Lukas 2, Vers 16 ist Matthäus 2, Vers 12 und Lukas 2, Vers 16. Dort heißt es, sie legten das Kind in eine Krippe. Und daraus habe ich, denke ich, wir haben zu Recht daraus gefolgert, dass eben Jesus in einem Stall auf die Welt gekommen ist. Und jetzt heißt es hier Haus und da heißt es Stall. Aber auch das ist relativ einfach. Es löst sich im Grunde genommen gleich doppelt auf. Denn zum Ersten waren wir oder gab es damals nicht dieses Bild, das wir hier haben. Die Ställe im Orient, die sind nicht so, wie wir das sehen. Hier, da ein Stall, da ein Stall, da ein Stall. Und alle sind vielleicht auch noch weg vom Haus. Sondern damals waren die Ställe im Orient, in orientalischen Häusern, bei den Häusern oder sogar fast immer eher unter den Häusern, also quasi das Untergeschoss wurde als Stall genutzt. So, das ist von dem her gesehen kein Widerspruch mehr. Aber auch ist etwas Zeit vergangen. Die Hirten, die waren zuerst und die haben das Christkind in der Krippe noch getroffen. Aber die Weisen, die waren später. Und diese Zeit gibt uns die Schrift. Wenn wir nämlich Matthäus den Bericht deutlich lesen, dann stellen wir fest, dass Herodes die Weisen gefragt hat, wie lange ist es her, dass dieser König auf die Welt gekommen ist. Und aus der Antwort, die wir nicht wissen, hat er aber geschlussfolgert, dass er alle Kinder unter 2 Jahre umbringen lassen muss, damit er diesen Messias sicher darunter hat. Also es gibt eine Spannweite, dass die bis zu 1,5 Jahren lang sein könnte, bis die Weisen effektiv eingetroffen sind. Ich denke aber, es sind eher ein paar Tage gewesen, vielleicht Wochen, und wir kennen das ja, wir feiern ja 3 Könige im Januar erst, oder? Also die sind später gekommen. Also insofern die Fakten, die sprechen dafür, dass die Weihnachtsberichte einfach wahr sind oder wahr sein können. Und es gibt nur noch etwas, vielleicht 2 Dinge im Zusammenhang, die noch nicht klar sind. Und ich betone, noch nicht klar. Und es geht um, das eine ist die Volkszählung. Diese Volkszählung, der Grund, warum Maria und Josef nach Bethlehem gegangen sind, diese Volkszählung ist auch bestätigt, aber eben erst im Jahr 6 nach Christus. Dort haben wir die erste Volkszählung und dann kommen alle also zumindest außerbiblisch bestätigte Volkszählungen, und dann kommen so ungefähr alle 14 Jahre kommt so eine Steuererhebungszählung. Und da hat man schon sich gefragt, ja, ist Lukas da einfach im Datum verrutscht, oder? Aber es gibt wirklich auch Hinweise dafür, und es gibt ziemlich viele Hinweise dafür, dass eben diese Volkszählung, die im Jahr 6 nach Christus stattgefunden hat, also diese Steuererhebung, dass die vorbereitet hat werden müssen. Und dass die 10 vor Christus begonnen wurde, um sie vorzubereiten. Es könnte also durchaus sein, und Lukas formuliert das ja auch so, Matthäus formuliert das auch so, dass es eben die erste Volkszählung war. dass also quasi eine Art Einschreibung passiert ist, damit man nachher die Leute eben erfasst hatte und sie dann besteuern konnte. Und dass das diese erste Volkszählung eben sein konnte. Und Zusammenhang mit dieser Volkszählung ist dieser Name Quirinius, den Lukas in Lukas 2, Versen 1 bis 5 erwähnt, wo er all die Machthaber aufzählt und die Machthaber, die stimmen alle. Und auch Quirinius weiß man, dass er Statthalter von Syrien war, aber es ist eben nicht bestätigt, dass er schon so früh, also 7 oder 8 vor Christus Statthalter war und die Volkszählung die erste eben unter ihm gelaufen ist. Und darüber streitet man sich in der Wissenschaft. Das heißt, man trägt Fakten zusammen und holt Gründe dafür, Gründe dagegen und tauscht sich aus. Und allein auf Wikipedia findet man heute 2 A4 Seiten, die diskutieren, ist Lukas richtig oder nicht. Zum Thema Quirinius, dieser Person, dieses römischen Statthalters. Und da gibt es Theologen natürlich, aber auch Wissenschaftler, also Historiker, die sagen, es ist auf jeden Fall möglich. Man weiß, Quirinius hat in dieser Zeit, auch in dieser Region gewirkt, auch wenn man bis jetzt keine Schriftzeugnisse hat, dass er damals bereits Statthalter gewesen ist von Syrien. Aber es gibt Theologen wie Theodor Zahn oder F.F. Bruce oder Gerhard Meyer, also namhafte Theologen, die darauf stehen und sagen, es ist wirklich möglich, wenn man all diese historischen Fakten anschaut. Und es gibt auch Berichte, also ich muss das vielleicht so sagen, der Hauptpunkt, warum man annimmt, dass es nicht stimmt, ist Flavius Josephus. Ein jüdischer Geschichtsschreiber, aber von diesem jüdischen Geschichtsschreiber weiß man, dass er eben gar nicht immer so genau gewesen ist. Lukas war bedeutend genauer und ist eigentlich eben auch unter Geschichtsschreiber zu rechnen. Also im Grunde genommen gibt es nur noch diese 2 Punkte, die man diskutieren soll oder kann oder darf. Und sonst dürfte man wirklich einfach sagen, die Weihnachtsgeschichte, was da drin steht, das ist historisch nicht widerlegt, sondern im Gegenteil praktisch alles gestützt und untermauert. Nicht ganz alles, aber sehr, sehr viel. Ja, zweitens, verstehe die Aussage der Weihnachtsgeschichte. Die Hauptaussage in der Weihnachtsgeschichte, die ist schnell und einfach zu erfassen. Ein Kind ist auf die Welt gekommen. Das sagen alle, oder? Ein Kind ist uns geboren. Aber es ist ein besonderes Kind. Und deshalb auch diese Ereignisse und auch diese Wunder oder diese Zeichen, die da passiert sind, weil es ein besonderes Kind ist. Aber es wird uns auch mitgeteilt, welches Kind es ist. Matthäus sagt, Jesus ist auf die Welt gekommen. Und Lukas sagt, der Christus ist auf die Welt gekommen. Also Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, sagt uns die Bibel ganz klar. Um Jesus Christus geht es hier. Er kommt auf die Welt. Und wenn wir jetzt aber eine Ebene tiefer gehen, dann sehen wir, Matthäus hat eine klare Botschaft. Er sagt, Jesus Christus, er ist der König der Juden. Er ist der König der Juden. Und so treten ja die Weisen auch auf, oder? Sie kommen zu Herodes und sagen, wo ist dieser König der Juden, dieser Neugeborene? Und Herodes weiß ganz genau, er hat gerade keinen Sohn bekommen. Es kann also nicht einer seiner Nachkommen gewesen sein. Und deshalb denkt er weiter, oder? Und er versteht, okay, wenn es nicht sein Sohn ist, dann könnte es sich vielleicht um diesen Messias handeln, von dem die Juden dauernd sprechen. Und so hat er dann auch die Schriftgelehrten zu Rate gezogen und hat so den Weisen dann den Weg weisen können. Aber Jesus selber, er hat gewusst, dass er König ist. Er hat das nie bestritten. Sondern im Gegenteil, als er gefragt worden ist, hat er gesagt, ja, ich bin König. Ja, ich bin nicht König von einem Reich von dieser Welt. Oder er hat auch gesagt, ich bin König, aber ich bin nicht gekommen, um zu herrschen. Das heißt, er hat gesagt, ich bin jetzt nicht gekommen, um zu herrschen. Er wusste, dass er König ist, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Das war für ihn klar. Und dann, als es um diese Verurteilung ging, mit Pilatus, hat er eben gesagt, ich bin König, aber ich bin nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich könnte, sonst hätten meine Leute für mich gekämpft, oder? Haben sie nicht. Und dann, als Jesus gekreuzigt worden ist, dann stand da dieser Grund der Kreuzigung auf seinem Kreuz. König der Juden. Jesus wurde gekreuzigt, weil er König der Juden ist. Und als er gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist und dann in den Himmel aufgefahren ist, dann wurde er eingesetzt als König aller Könige und Herr aller Herren. Jesus Christus, der auf die Welt gekommen ist, er ist gekommen als König und er wird als König herrschen. Und wir wissen von der Schrift, dass er gekommen ist in das Seine. Die Welt, egal was auf dieser Welt passiert, die gehört ihm. Er ist der legitime, rechtmäßige Herrscher. Damit müssen wir oder dürfen wir uns abfinden. Und das ist so die Kernaussage von der Matthäus-Version. Von der Lukas-Version können wir vielleicht herausschälen, dass er betont, es ist der Retter, der euch geboren worden ist. Er rettet, griechisch Soter, Erlöser, Retter, Heiland, Heilbringer. Dieser Titel Soter haben sich sehr viele Könige zu dieser Zeit selber auch zugesprochen und haben diesen Titel geführt. Sie haben sich als Retter für ihr Volk gesehen. Wenn sie zum Beispiel eine Schlacht gewonnen haben gegen einen Angreifer, der gekommen ist. Oder wenn es ihnen gelungen ist, vielleicht Korn zu organisieren und dass sie dann trotzdem teuer verkauft haben, aber sie haben es mindestens organisiert. So sind, wenn in einer Zeit des Hungers, dann haben sie sich als Retter des Volkes gesehen und sich den Titel Soter dazugegeben. Von was rettet Jesus? Der Anspruch, den Jesus hat, ist, dass er Retter ist für jeden Menschen. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus uns rettet von der Distanz zu Gott, in der wir leben. In der wir Menschen eben oft leben. Er rettet uns von der Sünde, die diese Distanz zu Gott ausmacht. Denn durch die Sünde sind wir von Gott getrennt. Und wir müssen verstehen, oder wir dürfen verstehen, dieser Gott ist die Quelle alles Lebens. Er ist der Schöpfer. Er ist Liebe in Person. Und da sind wir weggegangen als Menschen. Und Jesus ist gekommen, um zu retten vor dem Tod und vor der ewigen Trennung von Gott. Und er möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Das ist seine Aufgabe. Das ist der Grund, warum er auf die Welt gekommen ist. Weil er gewusst hat und weiß, wir Menschen, wir brauchen diese Rettung. Und so haben wir also hier auf der einen Seite Jesus Christus, der König aller Könige. Er kommt an Weihnachten auf die Welt und der Retter der ganzen Welt. Er kommt an Weihnachten auf die Welt. Und das feiern wir heute. Der Retter ist gekommen, der König aller Könige ist gekommen. Und das ist mega, mega toll. Wir könnten hier noch viel tiefer gehen. Die Texte, sie enthalten noch so viel. Und vor allem auch die prophetische Ebene. Wie viele prophetische Vorhersagen werden genau in diesen Texten erfüllt? Aber das würde heute den zeitlichen Rahmen schlichtweg sprengen. Und deshalb komme ich zu drittens mit dem Titel, wie können wir, oder mit der Frage, wie können wir denn mit der Weihnachtsgeschichte jetzt umgehen? Und ich glaube, wir müssen uns zuerst bewusst machen, dass dieser Tag, den wir heute feiern, passiert ist. Und dieser Tag hat das Weltgeschehen beeinflusst, hat unsere Kultur, unsere Gesellschaft beeinflusst, über Jahrhunderte hinweg, über Jahrtausende hinweg. Wir wissen darum, dass da etwas geschehen ist. Wir können uns, oder anders gesagt, wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie Menschen leben ohne dieses Wissen um Christus. Vielleicht könnten wir uns das irgendwie vorstellen, wenn wir einmal uns 2-3 Jahre Zeit nehmen würden, uns zu einem Volk begeben würde, was von der Zivilisation noch gar nicht beglückt worden ist, und dort mal 2 Jahre mit diesem Volk mitleben würden. Und dann erkennen könnten oder müssten, wie sehr so ein Volk oft vor Angst vor ihren Göttern, vor Angst vor Geister und Dämonen, vor Angst vor Zauberei und Okkultismus ihr Leben verbringt. Und dann keine Hoffnung beim Sterben. Der Tod ist einfach endgültig. Dieses Wissen ist da. Wir wissen, Gott ist gekommen. Das ist in unserer Kultur drin. Und wir haben diese Hoffnung. Und wie viele Leute in unserer Gesellschaft denken sich vielleicht auch, ja, wenn es dann einmal hart auf hart kommt, kann ich immer noch richtiger Christ werden. Oder kann ich immer noch zu diesem Gott rufen und dann soll er sich dann zeigen. Oder? Es ist da, diese Möglichkeit ist da und wir wissen das. Wir können uns nicht vorstellen, wie das gewesen ist vorher. Und deshalb ist es so hilfreich, wenn wir die Weihnachtsgeschichte erzählen, wenn wir diesen Inhalt transportieren. Und ich möchte euch ermutigen, wir haben jetzt Weihnachten halt schon ein bisschen hinter uns, aber habt ihr die Weihnachtsgeschichte als Teil eurer Weihnachtsfeier eingebaut gehabt? Erzähl die Weihnachtsgeschichte deinen Kindern, deinen Enkeln. Erzähl sie deinen Eltern, deinen Großeltern. Es ist schön, wenn wir die Weihnachtsgeschichte hören. Es ist wichtig, dass wir sie erzählen. Und ja, vielleicht hilft es auch, wenn wir ein paar Fakten dazu bringen und so zeigen, hey, da ist Substanz, es geht nicht um ein Märchen. Sie darf spannend sein. Aber wir können ja vielleicht wirklich auch erklären, wie das mit dieser großen Konjunktion gewesen ist, dass das als eine wahrscheinliche Möglichkeit für den Stern von Bethlehem ist. Oder wir können den Kindern zeigen, dass eben Herodes wirklich seine eigenen Kinder auch umgebracht hat und dass deshalb dieser Mensch wohl dieser Hang zur Grausamkeit auch hatte. Und so weiter, so können wir uns die Weihnachtsgeschichte auch ausbauen und sie mit Fakten immer wieder auch untermalen. Oder eben auch zeigen, dieser Besuch der Weisen bei König oder bei Kaiser Nero im Jahr 66 nach Christus. Und so weiter und so fort. Und ja, lasst uns diese Weihnachtsgeschichte erzählen, denn ich habe am Anfang kurz gefragt, wer schon alles in einem Krippenspiel mitgespielt hat. Und das ist so eine starke Sache. So viele hätten aufgehalten, wenn sie gekonnt hätten, nicht die Zeit dazu gegeben hätte. Aber wir alle kennen die Weihnachtsgeschichte. Und viele von uns haben in so einem Krippenspiel mitgewirkt. Und das ist mit den Menschen in der Gesellschaft nur wenig anders. Die meisten Generationen kennen das noch. Und da können wir eine Quelle anzapfen. Sie kennen diese Weihnachtsgeschichte. Und vielleicht fragen Sie, wie diese Frau, vermutlich ist das eine Frau gewesen, soll ich meiner Tochter die Wahrheit über die Weihnachtsgeschichte erzählen, oder? Ja, erzähl die Wahrheit über die Weihnachtsgeschichte, denn sie ist wahr. Davon dürfen wir ausgehen. Und ich hätte noch eine andere Idee. Ich habe gestern in einem anderen Bericht gelesen, dass eine Kirche, ein Museum in Deutschland, hat die Weihnachtskrippe aufgebaut und hat das in 3D, also hat das fotografiert und jede Figur einzeln fotografiert und hat das aufgearbeitet in eine Möglichkeit, dass man, wie sagt man das, wenn man drinsteht und alles sieht, per Computer. Ja, Virtual Reality, virtuelle Realität. Also sie haben die, man kann in diese Weihnachtskrippe reinstehen, kann die Figuren hochheben und so weiter. Und ich habe das gelesen und ich habe mich sofort erinnert, dass ich im Sommer, letzten Sommer in Genf in den Ferien gewesen bin und dort das Reformationsmuseum besucht habe. Und dort gibt es eine Sequenz, nämlich die Ausfahrt der Mayflower, also der ersten Pilgerväter. Und die kann man eben mit Virtual Reality erleben. Man kann da mitten reinstehen. Und das war wirklich genial. Und wie wäre so etwas, wenn man so etwas aufbauen könnte? Die Weihnachtsgeschichte, Virtual Reality mit Fakten dazu und Ausführungen und historischen Berichten dazu und so weiter. Könnte das sein, dass die Leute so etwas erleben wollten? Ich könnte mir das vorstellen. Und vielleicht gibt uns ja Gott hier wirklich auch einen Weg, dass wir das tun können. Und falls nicht, wäre es schon lange mein Wunsch, wenn wir die Weihnachtsgeschichte einmal spielen könnten mit richtigen Kamelen und richtigen Menschen und richtigen Schafen und richtigen Eseln und so weiter. Auch das wäre etwas. Da gehen die Leute hin. Lasst uns Ideen finden, wie wir die Weihnachtsgeschichte weitergeben können. Denn sie ist es wert. Denn uns ist ein Kind geboren. Und er ist der Retter und er ist der König. Amen.